Folge 143, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreon, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nach knapp 2 Wochen gibt es endlich wieder die neue Folge. Ich soll euch schön grüßen von Daniel Wally-Massur, der bereitet sich gerade auf seine Sandplatz-Saison vor und mir gegenüber zu Hause sitzt Marcel Meinert. Guten Abend, Marcel.
Janne, grüß dich. Hallo, danke für die Einladung.
Ich danke dir, dass du mitmachst. Die StammhörerInnen, nicht nur die StammhörerInnen, aber die StammhörerInnen kenne ich natürlich hier auch schon in dem Podcast, warst unter anderem zu Gast in Folge 70 und in Folge 106. Also wer nach dieser knappen Stunde nicht genug bekommen kann, kann gerne auch nochmal in deine Folgen in der Vergangenheit reinhören. Ansonsten kennt ihr als Tennisfreaks Marcel natürlich als einen der renommiertesten Tennis-Kommentatoren im deutschsprachigen Raum, der aber natürlich bei Sky, vornehmlich bei Sky, nicht nur Tennis macht, sondern auch in der Fußball-Bundesliga zu hören ist. Marcel, wie geht's dir und wie ist momentan das Verhältnis deiner Kommentatoreneinsätze im Verhältnis Fußball zu Tennis?
Oh, da müsste ich jetzt ein bisschen rechnen. Momentan war es tatsächlich, also die letzten Wochen auch mehr deutlich mehr Fußball als Tennis. Das wird sich jetzt dann natürlich in Richtung Sandplatzsaison wieder ein bisschen umkehren. Wir haben uns breit aufgestellt, was das Team angeht. In Indian Wells werde ich jetzt das Finale kommentieren. Am nächsten Sonntag freue ich mich sehr drauf. Vorher ist dann aber auch noch reichlich Fußball. Also jetzt Richtung Sandplatzsaison wird sich der Schwerpunkt dann wieder ein bisschen verändern. Aber wir haben natürlich auch relativ viel Fußball. Ich mache auch international für Sky Sport Austria noch. Insofern ist da auch Europa League und Champions League dann noch mit dabei. Ja, grundsätzlich so übers Jahr ist es bei mir tatsächlich 50-50, was die Einsatztage angeht.
Sehr gut. Wir machen heute so 98-2.
Ja, sehr gerne.
Für Tennis, ein bisschen Fußball, die StammhörerInnen wissen, das kommt manchmal ein bisschen raus im Aufstiegskampf. Mit meinem Herzen ist das manchmal nicht vermeidbar, aber wir konzentrieren uns heute natürlich auf das in Anführungszeichen 5. Grand Slam, auf das Masters-Turnier in Indian Wells in der Wüste, das im vollen Gange ist. Wir sind mitten im Turnier, werden uns aber vornehmlich mit Themen heute beschäftigen, die bereits passiert sind, damit wir nicht überholt werden und ihr auch einen interessanten Podcast habt. Also die Themen, wir haben es eben im Vorgespräch gesagt, liegen ja quasi auf der Straße. Wir haben ganz, ganz viele Einsendungen bekommen mit dem Tenor, was ist denn Jannik Wolli, was ist denn eigentlich mit Sascha Zverev los? Darüber werden wir natürlich reden. Wir werden über Novak Djokovic reden. So eine brutale Statistik. 3 Niederlagen in Folge, zum ersten Mal seit 7 Jahren. Habe ich gelesen, dass Novak Djokovic 3 Einzel in Folge verloren hat. Und da sieht man mal, Marcel, auch wie krass das auch auf dem allerhöchsten Niveau dann doch das Selbstverständnis und das Selbstvertrauen irgendwie eine Rolle spielt. Ne? Wir diskutieren das hier heute oft öfter mal mit Wally auf dem Challenger-Niveau, wenn 2, 3, 4 Niederlagen, wie jetzt auch gerade momentan, mal am Stück sind, dass man so gut trainieren kann, wie man will, dass dann einfach das Selbstverständnis fehlt. Ne? Aber das kennt wahrscheinlich jeder auf jedem Niveau. Also das kenne ich bei meinem Tischtennis auch. Aber es ist brutal zu sehen.
Das ist ja genau der Punkt. Es kennt wirklich jeder unten in der Kreisklasse und auch der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten, der da in Indian Wells, jetzt springe ich vielleicht ein bisschen, aber den eine Sache
von mir
gestattet, der da aussah wie ein Anfänger. Entschuldigung, aber das war hochgradig kurios, was wir da von Novak Djokovic gesehen haben.
Du hast das Spiel auch kommentiert, ich habe es teilweise gesehen, deswegen bist du perfekt in diesem Podcast. Darüber werden wir reden, ein bisschen noch über das deutsche Damentennis und über einen, der bei diesem Turnier überrascht aus Asien. Dazu später mehr. Ganz kurz mal, wenn ich dich hier habe, ich beobachte das natürlich, weil ich ja nicht für euch arbeite, natürlich auch aus der Distanz, wie die HörerInnen auch, aber bin natürlich ein bisschen vielleicht näher dran, weil ich aus der Medienbubble bin. Da ist ja schon zu beobachten, dass seit mehr als einem Jahr sehr, sehr viel gemacht wird bei Sky, um Tennis auch zu pushen, im positiven Sinne mit Expertinnen auf dem höchsten Niveau, mit neuen Kommentatorengesichtern, auch mit Frauen. Um auch beim Thema Gleichberechtigung seid ihr da, glaube ich, sehr weit vorne dabei. Überspitzt gefragt, lohnt sich das dann auch? Weil die Qualität, die ihr abliefert, ist ja schon auch auf einem sehr hohen Niveau.
Das lohnt sich definitiv. Und zwar in mehrerlei Hinsicht. Natürlich ist die erste Währung dann die Zuschauerzahl. Und ich brauche natürlich nicht mit einer solitären Zuschauerzahl von einer Übertragung, keine Ahnung, von einem ATP-Turnier in Dallas mitten in der Nacht kommen. Ich übertreibe jetzt mal.
Ja, ja, klar.
Dass das kein Quotenbringer ist, ist völlig klar. Aber wir zeigen 24/7 Tennis. Das Ganze an, ich glaube, es sind jetzt 48 Wochen im Jahr live. Toujours. Also abgesehen jetzt, zieh die Grand Slams nur ab, dann sind es ein bisschen weniger. Okay, also drei der Grand Slams, die US Open, sind ja bei uns. Du siehst bei uns alles. Dazu kommt ja noch das Streaming-Angebot, wo man sich tatsächlich das Wissen leider noch zu wenige, deswegen nutze ich die Plattform hier gerne nochmal, um dann zu
sehr
sagen,
gerne.
Man kann über unsere Streams jeden einzelnen Court, der von der WTA und der ATP produziert wird, sich nach Hause holen und dort sich die Matches angucken. Einzel, Doppel, alles dabei. Bei der ATP ist es so, dass bei den 250er-Turnieren nur der Hauptcourt produziert wird. Das muss man dafür mal wissen. Die Nebenplätze sind da nicht dabei. Das heißt, mit diesem riesengroßen Angebot erzeugen wir bei Sky quasi ein gewisses Grundrauschen. So nach diesem Motto, Tennis ist immer. Wenn irgendetwas live ist, dann ist es meist Tennis. Natürlich dann im Frühjahr, wenn die Sandplatzturniere sind, auch noch zu einer hervorragenden Sendezeit. Dann tagsüber europäisch. Ansonsten dann für die Nachtschwärmer auch mal zu etwas komischeren Zeiten. Aber du weißt, wenn du bei uns einschaltest, du siehst Tennis auf Sky Sport Tennis, immer das Beste, was gerade live passiert. Da kann man dann durchaus auch mal unterschiedlicher Meinung sein, was dann gerade das Beste ist. Das diskutieren wir in der Redaktion natürlich auch regelmäßig. Aber es ist eine Steigerung der Zuschauerzahlen insgesamt festzustellen. Wir wachsen kontinuierlich über die vergangenen Jahre. Die US Open waren absoluten Erfolg im letzten Jahr. Dafür, dass wir das innerhalb von kürzester Zeit aus der Taufe gehoben haben. Wir sind wirklich sehr, sehr zufrieden, wie es aktuell läuft.
Sehr gut. Ja, es ist ja immer dieser Mix zwischen den Tennis-Freaks, die sich sehr viel anschauen wollen, und den normalen Sportfans, die das Abo haben bei Sky, die dann in die Tenniszone sozusagen in den Sog reingezogen werden. Eine Frage, die immer mal wieder kommt, auch in Bezug auf TV. Wie entscheidet ihr, oder bis zu welchem Niveau entscheidet ihr, dass ihr einen deutschen Kommentar ansetzt, und ab wann wird zum Beispiel das Weltsignal genommen? Weil zum Beispiel, jetzt ich natürlich als Tennis-Freak-Zielgruppe, ich habe mir auch ein bisschen Südamerika-Swing angeschaut, weil ich die Atmosphäre so liebe. Wir haben hier auch im Podcast darüber geredet. Ja. Nicht nur als, ich habe das Spiel natürlich auch, kommen wir gleich, von Zverev gesehen, was du kommentiert hast, aber auch so ein bisschen gesehen. Und da war ich schon auch überrascht, dass ihr das da auch zu späten Uhrzeiten schon besetzt habt. Wie wird das entschieden?
Wir besprechen das eigentlich immer einige Wochen vorher in relativ großer Runde in unserer Redaktion, wo wir unsere Schwerpunkte setzen. Ich fange vielleicht nochmal an, oder?
Dass du noch
mal
alles ansetzt. Gut, du, wir sind, mach einfach, wir sind ganz entspannt hier in der, wir können mal kurz dazu sagen, wir sind beide ein bisschen stimmlich angeschlagen, ja. Wie so viele, die Viren gehen rum, aber wir geben unser Bestes heute.
Ein oder zweimal passieren, kann ich nicht
gar verstehen. Kein Problem.
Es ist so, wir machen uns da grundsätzlich mit mehreren Leuten Gedanken drüber. Wir haben rausgearbeitet, dass wir prinzipiell am Abend mehr Zuschauer, mehr Zuschauerinnen haben als tagsüber. Das ist mal der Punkt. So, davon hat der Südamerika-Swing im Speziellen profitiert, zum Beispiel im Vergleich zum Tausender-Turnier in Dubai. Es gab da einen Tag, wo wir uns fragen mussten, zeigen wir oder kommentieren wir Eva Lys morgens um 8 live oder gehen wir auf den Slot am Abend? Und da war dann aufgrund der Nutzungszahlen einfach klar, dass wir uns da für den Abend entscheiden. Wer uns verfolgt hat jetzt im Februar, wird auch gemerkt haben, dass wir am Tag unter der Woche ein Fenster haben, dass das Deutsch kommentiert ist. Das liegt entweder am Abend oder dort, wo dann tatsächlich nochmal eine gute Partie mit deutscher Beteiligung ist. Das war sehr jetzt gut. So die Vorgehensweise. Ich hoffe, das wird noch besser. die Vorgehensweise bei den Turnieren im Februar, bei den Sandplatzturnieren sind wir jetzt natürlich auch, weil das A wichtige Events sind und weil sie B zu einer perfekten Zeit laufen in Europa, dann breiter aufgestellt bei den Masters-Events dann sowieso.
Danke für die Insights. Das ist tatsächlich, glaube ich, für jeden auch mal ein bisschen interessant zu wissen, weil am Ende ist es ja auch ein bisschen auch für euch eine Budgetfrage und ihr müsst ja da immer den Kosten-Nutzen-Faktor auch beobachten und für euch entscheiden, klar, ne? Wir kommen zum Hauptthema und zu dem Thema, das die meisten Leute beschäftigt, dem momentanen Tennisleistung von Alexander Zverev, dem besten deutschen Spieler, seit Boris Becker, der gerade, wir nehmen am 10.3. Montagabend um 9:30 haben wir jetzt, auf, gerade mit seinem Buddy Marcel Melo doppelspielt. Das heißt, er ist noch in Indian Wells, trotz seines frühen Aus im Einzel in der zweiten Runde, für ihn die erste Runde gegen Tylon Kriegsbohr. Ich lese mal kurz vor, was er seit den Australian Open für Ergebnisse hatte. Viertelfinale in Argentinien, verloren in drei Sätzen gegen Cherundolo. Kann auf Sand passieren, erstmal kein Beinbruch. Dann in Rio verloren gegen einen talentierten, aber noch nicht so bekannten und auch nicht so bockstarken Argentinier, Comesana. Das kann noch kommen, also der kann Tennis spielen. Du hast das Spiel kommentiert, verloren 6-4 im dritten. Ich habe es gesehen ab dem zweiten Satz und ich habe mir auch hier noch notiert, du hast relativ hart on air auch gesagt, er hat das Match hier weggeschmissen. Da kommen wir gleich noch drauf, auf warum und Gründe etc. Das war in Rio. Dann nach Mexiko weiter, von Sand wieder auf Hartplatz. Eine Runde gewonnen gegen Analdi, sehr knapp, 6-4 im dritten. Danach hat er auch gesagt gehabt, jetzt im Nachhinein, ich hatte das Gefühl, dass dieses eine knappe Spiel mir vielleicht ein bisschen Auftrieb bekommt. Dann in zwei Sätzen verloren, 3-4 gegen Tien, den jungen Amerikaner, der in aller Munde ja war, bei den Australian Open und sehr gut gespielt hat und Alexander Zverev wohl auch etwas von der Lebensmittelvergiftung, bei der so viele Spieler in Mexiko betroffen waren, betroffen wurde. Und bevor wir ins Detail gehen, will ich euch einfach mal kurz einen kleinen Einblick geben. Nach dem Aus in Mexiko gab es ja einige Gerüchte und einige Tweets von Journalisten auch, dass wohl da ziemlich die Seuche rumgeht mit Lebensmittelvergiftung. Und dann habe ich das Team angefragt von Alexander Zverev, weil nichts öffentlich war, weil viele von euch gefragt haben. Und ich hatte auch einen Text für Eurosport, wo ich die Leistung einordnen sollte. Und das ist ja dann schon wichtig, ne? Also habe ich das Team angefragt, Marcel, Sergei Bubko Junior, der nicht vor Ort war und der mir auch einfach geantwortet hat, er weiß es nicht. Und auf die Nachfrage, ob er das rausfinden kann, kam dann nichts mehr, was ja auch völlig okay ist mit Zeitverschiebung etc. pp. Und erst dann jetzt in Indian Wells, vor dem Beginn des Turniers, hat er ja dann auf die Frage auf der Pressekonferenz beantwortet, dass er bei 2 von 3 Turnieren krank war, auch Lebensmittelvergiftung hatte etc. pp. Worauf ich hinaus will, die ganzen anderen Spieler in Mexiko, die haben alle entweder selbst oder über ihre Managements Tweets abgesetzt oder Erklärungen geschrieben oder sonst irgendwas und bei ihm nicht. Und ich finde das dann immer so schwer, da die Deutungshoheit dann auch journalistisch zu bekommen. Und da sind wir dann auch bei dem Punkt, wenn du kritischer bist im Kommentar, je mehr man weiß, desto eher kann man ja auch gut mal sowas sagen, wenn es gerechtfertigt ist. Und je weniger weiß, desto mehr schwimmt man ja auch rum, oder? Und ich habe im Schreiben oft das Gefühl, dass ich dann aufpassen muss, dass ich nicht schwammig werde, weil es sehr viel unklar ist. Das mal so vorneweg von mir. Vielleicht gehst du mal darauf ein und danach gehen wir nochmal auf den Rios, auf den Sandplatz-Swing ein.
Also erstmal bin ich sehr froh, dass du das so schön differenziert dargestellt hast, weil ich ein großer Freund davon bin, dann auch Matches erstmal differenziert zu betrachten und die unterschiedlichen Umstände, die es bei diesen Matches gab. Ich glaube, das ist immer sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen gerade auch jetzt bei diesem Südamerika-Swing, weil die Bedingungen dort schon wirklich extrem waren. Das muss man einfach nochmal herausstellen. Man hat ja auch jetzt bei seinen Interviews zwischen den Zeilen gehört. Ich glaube, ein zweites Mal würde er diese Entscheidung jetzt so nicht treffen und dann nach Südamerika fahren. Ja, ich kann das dennoch nachvollziehen, dass er das gemacht hat. Und zwar aus zwei Gründen. Der eine ist mal ein zutiefst menschlicher und das ist Neugierde. Er war einmal in Südamerika mit Roger Federer, hat viel gehört von diesem Golden Swing. Alle haben ihm erzählt, du musst da unbedingt mal vorbei, dann gibt es natürlich auch noch 2-3 Euro extra.
Klar.
Wenn man das dann macht und hat sich dann gesagt, gut, warum nicht? So schlimm wird das schon nicht sein. Acapulco werde ich spielen und dann werden die mich da möglicherweise auf Händen tragen und wir haben dann eine schöne Zeit. Das mit dem auf Händen tragen hat mit Sicherheit funktioniert. Er hat massiv unterschätzt, wie kompliziert die klimatischen Bedingungen, Voraussetzungen sind. Wenn Zverev darüber klagt, wie heiß, wie hoch die Luftfeuchtigkeit war, das hat er in Rio de Janeiro getan, dann muss es schon extrem gewesen sein. So, reicht mir dennoch nicht, um zu erklären, dass man ein 4-1 weggibt gegen Kommissane, nachdem man die Partie da dann gut in den Griff bekommen hat. Er war mit seiner Aufschlagleistung zuvor auf einem Niveau, auf dem er dieses Match einfach nach Hause servieren muss. Und deshalb habe ich gesagt, weggeschmissen. Bei den Ansprüchen, bei aller Differenzierung, die ich gerade mit erwähnt habe, sind wir natürlich bei Alexander Zverev mittlerweile auch auf einem Anspruchslevel angekommen, auch bei ihm persönlich, das enorm ist. Und deshalb darf man dann auch in einer entsprechenden Art und Weise Kritik üben, wenn er so weit von seinen Ansprüchen entfernt ist, wie es beispielsweise in Rio war, als er versucht hat, diese Partie irgendwie nach Hause zu bringen.
Ich meine, um da mal kurz reinzukrätschen, das war ja 4-1 im dritten gegen Comenzana und 20 Minuten später stand es 4-6. Das ist ja dann auch, wenn man das kommentiert oder als Journalist begleitet, also Schock ist ein zu großes Wort, aber man wird ja dann auch ein bisschen von den Emotionen auch mitgeleitet und denkt sich jetzt, okay, das ist die Nummer 2 der Welt, was passiert da jetzt gerade? Um da mal auch kurz noch reinzugehen, was du schon angedeutet hast, er hat in Indian Wells gesagt vor seinem ersten Match, dass er Food Poisoning in Buenos Aires bekommen hat und in Rio eigentlich in einer Gewinnerposition war, also an 1 gesetzt, aber Zitat, it was super, super, also es war sehr, ich übersetze jetzt, es war sehr, sehr heiß, sehr hohe Luftfeuchtigkeit und einfach generell schwierige Bedingungen und ich habe nicht gut gespielt, vielleicht war es nicht das Richtige, das zu tun am Ende. Aber dann hat er auch die Argumente angeführt, die du bereits gesagt hast. Und ich glaube, das Thema unterschätzen. War das jetzt eigentlich auf, hast du das Wort unterschätzen benutzt aufgrund der Aussagen von ihm oder hast du da nochmal zusätzliche Informationen auch gehabt?
Nee, zusätzliche Informationen tatsächlich nicht. Also was die Aussagen angeht in Bezug auf die Bedingungen vor Ort, das, was wir gehört haben. Ja. Denn Rio dieses Jahr war wirklich heftig. Also das waren tagsüber Temperaturen von jenseits der 40 Grad. Das hat mehr als nur Sinn gemacht, da erst um 16.30 Uhr anzufangen mit dem Spielbetrieb. Vorher wäre überhaupt nichts denkbar gewesen. Dazu, und das ist auch ein Punkt, glaube ich, der ein bisschen unterschätzt wurde, es fing ja mit dem Reisedebakel schon zu Beginn an, dass seine Tasche nicht mitkam nach Buenos Aires. Und dann ist ja, das muss man mal eingeben, auf Google Maps einfach nur, wenn man von Rio de Janeiro nach Acapulco kommen will. Viel Spaß. Also 3-4 Mal umsteigen, glaube ich, war es am Ende. Das ist ja irre. Also da bist du ja mehr als 24 Stunden unterwegs und das ist dann, glaube ich, nicht alles First Class, was dann da geflogen wird, ohne jetzt mich da aus Amerika auszukennen. Aber das sind schon spezielle Bedingungen. Das muss man wirklich, wirklich wollen und da ist er dann auch, so wie ich das verstanden habe, einigermaßen gerädert dann rausgekommen in Acapulco. Und ja, da war natürlich dann auch, wenn er in Rio im Viertelfinale raus war, selbst da war dann nicht mehr so fürchterlich viel Zeit, sich dann vorzubereiten, weil das Turnier ja dann auch noch ein bisschen eher dann anfing. Ne?
Ich meine, er ist Vertragsspieler in Acapulco, ne? Er hat einen langjährigen Vertrag da und du hast es ja schon angedeutet, völlig normal, wenn die Nummer 2 der Welt auf kleinere ATP-Turniere im South American Swing geht, wird er dort auch eine Antrittsprämie bekommen haben, die in dem Rahmen liegt, die halt für eine Nummer 2 der Welt, die nicht Federer, Djokovic und Nadal heißt, angemessen ist. Das sind die positiven Effekte eines Tennisprofis auf dem Niveau und du hast jetzt gerade die negativen Effekte angesprochen. Wenn man es jetzt kritisch anspricht, muss man halt auch sagen, ja gut, das ist alles vorher klar und muss man vielleicht nochmal anders bewerten mit dem Team, aber
ja, also klar.
Schwierig da die Deutungshoheit, also ich möchte das jetzt gar nicht so krass ausformulieren, ich möchte es einfach nur mal den HörerInnen auch nochmal als Diskussion in den Raum stellen, ja.
Das ist ja völlig richtig. Darüber kann man auch, wer das kritisieren möchte, kann das kritisieren. Da würde ich mich jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen zurückhalten.
Weil ich glaube,
es gibt gute Argumente, das in die eine und in die andere Richtung zu entscheiden. Ich habe auch deswegen der Hinweis darauf, es möglichst differenziert anzugehen. Lebensmittelvergiftung, äußere Bedingungen, alles schwierig, alles kompliziert. Tue ich gerne alles mit rein und ziehe das auch durchaus sehr, sehr gerne. Und das weißt du auch und ich glaube, das wissen viele sehr gerne, sehr wohlwollend ab, um das dann in ein vernünftiges Licht zu rücken. Ich habe aber einen ganz anderen Punkt. Und der ist jetzt dann auch in Wales klar geworden. Alexander Zverev, da sind wir dann wieder beim Anspruchsdenken, dass er auch an sich selber hat und dass wir mittlerweile dann auch an ihn haben können oder sollten als Weltranglisten Zweiter. Es sind so gewisse Dinge, die man voraussetzen und erwarten kann, die da sein sollten. Zu diesen Dingen gehört, wenn ich dann durch eine schwierige Situation durch bin, in einem 4:1 im dritten Satz, so etwas dann auch nach Hause zu fahren. Also diese Reife hat er in 9 von 10 Fällen und bringt das dann nach Hause, dass sowas einmal passiert, auch geschenkt, kann passieren, so aufstehen, nächste Woche besser machen. Alles gut. Aber etwas, was sich dann jetzt durch diese Matches durchzieht, und das wird jetzt wirklich allerhöchste Eisenbahn, das umzukehren, ist, dass ich wieder einen Plan sehen will. Ich will wieder eine Idee sehen, wie er Tennis spielen will. Er hat den Faden verloren, was seine Philosophie, was sein offensives Tennis, das er beschworen hat bei den Australian Open, das ist weg. Und ich habe keine Ahnung, aus welchem Flugzeugfenster er das geschmissen hat und warum. Also wahrscheinlich weiß er es selber nicht so ganz. Und da irritieren mich dann, wir kommen jetzt vielleicht gleich noch auf Indian Wells im Detail, aber da irritieren mich dann so ein bisschen die Aussagen danach Indian Wells, ja, es hat noch nicht Klick gemacht. Das, also Australien ist jetzt noch nicht so fürchterlich lange her. Muss eigentlich noch wissen, wie sich das anfühlt. Und Klick machen hört sich so ein bisschen an wie am Bahnsteig stehen und auf den Zug warten und man steigt dann wieder ein und es wird dann schon wieder gehen. Und das ist es ja nicht. Also es ist ja mit Arbeit verbunden und es ist ja muss ja mit einer klaren Strategie verbunden sein, die man dann auf den Platz bringt, um dann einen Talon Griegspor bezwingen zu können. Er ist ja auch da, das war ja insgesamt, war das ja ein schlechtes Match. Und zwar von beiden. Das war ja kein
gutes Niveau. Gehe ich mal rein. Auch, ich war auf dem Betze. Ja. war dann im Park-and-Ride-Bus auf dem Weg zurück und da war gerade Ende erster Satz, wo es auch schon ein bisschen hin und her ging und ich habe es dann auf dem Rückweg auch geguckt und bis zum Ende geschaut und all das, was du jetzt gesagt hast, zog sich ja auch schon durch die Matches davor bei den anderen Turnieren, also 6-4 und dann 2 Tiebreaks, 6-7, 6-7 zu 5 und zu 4. Also weißt du, Marcel, ich habe mir seit dem ATP-Finals die Hand fusselig oder wund geschrieben und den Mund hier in dem Podcast fusselig geredet und habe wirklich gebetsmühlenartig wiederholt, habe gesagt, Alexander Zverev ist auf dem richtigen Weg, er hat was umgestellt, er spielt offensiver, er zwingt sich an die Linie entlang zu gehen. Es gab dieses, wirst du vielleicht auch in dem einen oder anderen Text gelesen haben, da beziehe ich mich oft drauf, dieses Spiel gegen Taylor Fritz bei den ATP-Finals, dass er zwar verloren hat, aber trotzdem verloren hat mit der richtigen Einstellung. Man hat gemerkt, da switcht der Kopf manchmal noch, dass er zurückfällt, aber er ist schnell wieder nach vorne gegangen. Das hat er gut gemacht. Er arbeitet ja hart sowieso immer an seiner Fitness. Der Aufschlag war der beste der Welt und alles war auf einem guten Weg. Und dann wurde er ja auch für diesen Trend bei den Australian Open belohnt und hat dann halt einfach gegen den besten Spieler der Welt ein Grand Slam-Finale verloren, wo man dann vielleicht auch ein bisschen noch über den Kopf diskutieren kann, was wir auch alle gemacht haben, von Boris Becker bis hin zu allen Journalisten, dass da vielleicht die Einstellung zu schnell dann flöten gegangen ist, leichter gesagt als getan, mit zwei Grand Slam-Finals schon im Rücken. Aber, und das ist auch Alexander Zverev, den ich jetzt auch schon 8-9 Jahre ja begleiten darf und du mindestens auch schon, sogar schon ein bisschen länger wahrscheinlich. Das sind halt einfach diese Mysterien mit seinen verschiedenen Auftrittsweisen, vielleicht auch sogar Tennis-Persönlichkeiten verschiedenen. Dieser selbstbewusste Alexander Zverev, der aufrecht geht mit der Brust raus und dann der Alexander Zverev, der sich vielleicht ein bisschen kleiner macht und Kopf unten ist und weniger Emotionen zeigt und nicht mehr zu seinem Spiel steht. Und da bin ich total lost einfach. Meine Erklärung kann entweder nur sein, dieses große Finale steckt ihn noch in den Knochen und er hat es noch nicht richtig abgeschüttelt und hat nicht diese Ausstrahlung, dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstwertgefühl, das er braucht, um dieser taffe Spieler zu sein. Oder es ist irgendwas privat nicht so, wo man nur spekulieren könnte, weil ich keinerlei Informationen habe. Oder er hat einfach in den wenigen Tagen, die dazwischen lagen, mit den ganzen Reisen sein Spiel so verloren. Er ist ja jetzt auf dem allerhöchsten Niveau gesprochen, nicht das also er ist ein absolutes Weltklasse-Talent, aber wenn man jetzt vielleicht mal die 10 besten Spieler der Welt nimmt, dann ist er unter den 10 besten Spieler der Welt vielleicht doch eher der über Wiederholungen kommt und arbeitet. Ne? Bevor mir jetzt jemand sagt, ich hätte gesagt, er sei kein Talent, ist definitiv so. Aber er arbeitet sich ja den Popo ab auf den Tennisplätzen dieser Welt. Und er sagt jetzt ja auch, dass sein erster Aufschlag miserabel ist, dass er, du hast gesagt, noch nicht Klick gemacht hat, aber ich finde das schon krass, wie schnell das verloren gegangen ist, weil er steht wieder hinten auf den Zeichen des jeweiligen Turniers, 2 Meter hinter der Grundlinie. Er hat kein Spielsystem, er spielt seine Taktik nicht durch und es ist gefühlt Achterbahn-Tennis, 4-1, 4-5, 6-6, Break hier, Aufschlag verloren da, wieder rangekämpft. Und jetzt sind wir nochmal dabei, um auf das Spiel zu kommen, gegen Tylon Griekspoor. Ich glaube, Christopher Kaas war der Experte bei euch live on air, wenn ich mich nicht täusche. Der Hauptkommentator hatte Sascha in der Endphase so ein bisschen unterstellt, dass er zu leise sei und zu wenig Emotionen habe. Und Kasi hatte dagegen gehalten, dass Sascha jetzt eine Einstellung für sich gefunden hat in der Phase, in der er mit seinem schlechten Spiel das irgendwie annimmt und die Energie spart und der auch sieht, dass Tylon Griekspoor nicht gut spielt und versucht, das auszunutzen. Und so ist er ja wieder zurückgekommen, von 3-4 Break zurück bis in den Tiebreak, wo er 7, ich weiß gar nicht, wie viele Matchbälle, 5 Matchbälle hat er abgewehrt und dann Tiebreak. Mhm. Und in dem Tiebreak ist dann einfach nichts mehr zu sehen von diesem Momentum. Mhm. Das hast du ja gesagt. Die Nummer 2 der Welt, wenn er gegen schlechtere Spieler spielt und dann ist halt normalerweise jeder ab Platz 6 ist ein schlechterer Spieler. Egal, ob das jetzt Comezzano ist oder Griekspoor, da musst du doch dann zeigen, ich habe jetzt dir gerade 5 Matchbälle abgewehrt, Brust raus, ich bringe jetzt 4-mal den ersten Aufschlag und dann ist der Tiebreak mit 7-3 vorbei. Das Gegenteil war halt der Fall. Und Tylon Griekspoor hat, Entschuldigung, dass ich das gleich so deutlich sage, aber Tylon Griekspoor hat keinen guten Tiebreak gespielt.
Nein, das ist völlig richtig.
Der war mental auch, also er ist ein toller Spieler, hat in der Woche vorher Medvedev geschlagen, nach großem Rückstand. Super Händchen, auf Rasen ja, vielleicht sogar auch Top 15. Aber das musst du dann halt ziehen und dann bist du ja vielleicht wieder in dieser, ich hab's mir jetzt gezogen und dann kommt der Run vielleicht ins Halbfinale. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, Marcel, und das weißt du auch, Indian Wells ist jetzt vorsichtig formuliert, nicht das Lieblingsturnier von Alexander Zverev.
Gut, wenn man dann, so wie im letzten Jahr, gegen einen Carlos Alcaraz eingeht und dann zwischendurch noch eine tolle Bienenshow dann geliefert wird, wenn du zumindest bis zu so einem Punkt kommst, dann wäre es ja alles okay. Ja. Dann würde ja auch keiner sagen, es redet übrigens auch dann ist ohnehin niemand über die Nummer 1, also das können wir schon mal ganz zur Seite packen.
Wobei er gefragt wurde sogar jetzt wieder, ne? Können wir gleich nochmal, aber ist Quatsch.
Muss man natürlich auch in dem Moment, als Journalist, verstehe ich schon. Aber der hat ja gerade nur einen einzigen Auftrag, und zwar sein Spiel wiederzufinden. Ja. Keine Ahnung, ob irgendwo bei Lost and Found oder so. Aber das ist ja also so komplett weg. Und das ist natürlich dann auch von draußen ganz, ganz schwer zu beurteilen. Ich will ihn auch nicht mental komplett abschreiben, eben aufgrund genau der Situation, die du gerade erwähnt hast. Er findet dann für sich Wege, um sich kurzzeitig dann wieder zu straffen. Aber dann ist es wieder weg. So, und ich glaube, das macht ihn auch selber wahrscheinlich sehr nachdenklich, sehr, ja, sehr, sehr zweifelnd. Ich glaube, es ist am Ende, wie so häufig, eine Mischung aus unterschiedlichen Elementen. Ich glaube auch, dass das verlorene Finale von Melbourne dann noch mit reinspielt, ohne dass ihm das vielleicht zu 100% offenbar ist und dass er das permanent merkt. Aber das war natürlich ein riesiger Downer. Das hat man ja alleine schon gemerkt, wenn man ihn danach erlebt hat, ob bei Siegerehrung, PK, die Art und Weise war einfach wirklich heftig. Mhm. Und das schüttelst du nicht so leicht ab. Und dann kommt vielleicht auch dazu, so wirklich lange war die Pause, die er da hatte, ja nun auch nicht. Bei dem sehr intensiven Programm, das er hat, dass er weiter reitet. Es ist früh im Tennisjahr und jetzt zu sagen, jemand wäre überspielt, ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber ich finde schon, dass man sagen kann, die auf jeden Fall mentale Frische, die er braucht, die ist nicht zu sehen.
Ja, sehr gut zusammengefasst. Ich habe 3 Punkte noch. Zum einen, ihr werdet da draußen so lachen. Ich habe die ganze Zeit die Stimme von Wally im Ohr, der so sagt, ja, die Journalisten jetzt, weißt du, sitzen hier in dem Podcast und sprechen dem zweitbesten Profispieler der Welt die Klasse ab. Es ist halt am Ende Tennis und ja. Er ist ja gerade selbst in einem Loch auf seinem Niveau, 3-4 Niederlagen in Folge, in der Quali auch beim Challenger-Turnier. Nach Matchbällen im Match-Tiebreak verloren und einfach auch selbstverschuldet verloren und arbeitet jetzt wieder hart dran. Und Wally würde uns jetzt, glaube ich, um die Ohren hauen und sagen, ja, aber sorry Marcel, sorry Yannick, also bei all eurer journalistischen Expertise, so einfach ist es wahrscheinlich dann doch nicht. Und deswegen lieben wir diesen Tennissport ja auch so ein bisschen, ne, diesen mentalen. Aber wenn man es nochmal versucht, an 2 konkreten Punkten aufzuhängen, vielleicht ist es wirklich so, Thema Aufschlag, dass Alexander Zverev selbst so sehr an seinen ersten Aufschlag oder generell sein Aufschlagspiel glaubt, dass wenn der nicht so da ist, dass er an alles andere nicht mehr so glaubt und dieses Selbstverständnis mehr flöten geht als bei anderen Spielern seiner Kategorie, weil er genau weiß, dass eigentlich keiner außerhalb der Top 15 ihn schlagen kann an einem bis zum durchschnittlichen Tag, wenn sein erster Aufschlag Quote 70-75% kommt und dann jeweils auch der Punkt gemacht wird. Und er hat jetzt ja auch gesagt, ich habe es mir hier im Dokument aufgeschrieben, hier unten, es geht um seinen ersten Aufschlag, der sei, Zitat, furchtbar, hat er nach der Partie gegen Kriegsvor gesagt auf Englisch. Es gehe auch sein Spiel von der Grundlinie, es ist ein bisschen von allen und er möchte einfach viel trainieren. Bisher macht es nicht Klick, das hast du schon gesagt, ich muss wieder einen Weg finden. Ich höre zum Thema Aufschlag aus Indian Wells von 1-2 Quellen, die ich vor Ort habe, dass der junge Mann da gerade die Bälle einer nach dem anderen ins Teefeld haut oder versucht ins Teefeld zu hauen und praktisch das Haupttrainingsinhalt momentan ist. Es gibt sogar ein Instagram-Video, das ich gesehen habe, das ist natürlich immer schwer zu verifizieren, ob das wirklich gerade jetzt von den letzten 2-3 Tagen waren. Es war auf jeden Fall von Indian Wells. Ich gehe mal davon aus, Marcel, da steht ja zwischen 2 Trainingsplätzen, weil er noch nicht dran war oder noch wartet, also in diesen kleinen, weißt du, 3-Meter-Zonen, ja. So, ja. Und hat einfach diese Aufschlagbewegung hier und den Ball immer gegen so einen Pfosten geknallt, der 5 Meter weg war, einfach so ganz leicht. Also das scheint wirklich gerade elementar in seinem Kopf drin zu sein, als Hauptverbesserungsquelle, nenne ich es einfach mal. Und wir wissen ja auch, dass er den Ballwurf verändert hat. Es gibt auch die eine oder andere Stimme, die sagt, dass der Ballwurf momentan wieder höher sei. Und das war ja mal ein Problem, das kann ich aber nicht verifizieren. Ich habe keine Statistiken dazu oder so. Das waren nur 1-2 Kommentare, die so subjektiv das gefühlt haben. Da müsste man ihn dann auch nochmal dazu befragen. Der Aufschlag ist der eine Punkt und das Team ist der andere Punkt. 98% aller Aufgaben in dem Team ist absolut professionell und Weltklasse. Kann man diesem Zverev-Clan gar nichts vorwerfen, komplett professionell. Beim Thema Kommunikation und wie sie vielleicht ihren Superstar so ein bisschen ja auch ein gutes Gefühl geben, habe ich manchmal vielleicht das Gefühl, dass es da kommunikativ ein bisschen hapert, weil er möchte sich ja nicht helfen lassen von einem Mentaltrainer, hat er ja mehrmals gesagt. Mhm. Und er sagt zwar, dass sie immer sehr viel über Tennis reden, also Micha und er und Sergej und er und sein Vater und er, aber vielleicht geht's gar nicht so sehr um Tennis, sondern jetzt einfach um so ein bisschen Seele streicheln auch nach diesem dritten Grand Slam Finale. Das ist nur mal ein zweiter Gedanke von mir. Aber da kann, glaube ich, nur Alexander Zverev sich selbst helfen, weil er das Thema ja nicht so gerne hört und auch sich nicht da eine Hilfe unterziehen möchte. Hatte er mehrmals deutlich gesagt, zuletzt auch auf eine Frage von mir in München bei den BMW Open vorletztes Jahr bereits schon. Ja. Das waren nochmal so ein bisschen die Gedanken dazu. Ja, aber du merkst auch, oder ja, die Leute draußen merken, es geht schon wieder in die Richtung Kaffeesatzleserei, weil wir sind also schon auch ein bisschen fragend bei dem Thema.
Ja, definitiv. Und es sind natürlich Dinge, die sich dann immer wieder stellen. Jetzt könnten wir noch dann kommen mit externer Coach und so weiter. Ja, dafür.
Ja, gut, das sind die Klassiker, ja.
Genau, muss er dann bereit sein, Dinge anzunehmen. Das steht über allem.
Ja? Und sein Vater auch.
Genau. So, was ist er bereit anzunehmen, von wem und wie viel? Das sagt Micha ja auch immer, wenn es dann darum geht, wie viel Taktik gibt er ihm denn zu welchem Zeitpunkt mit? Ja, also es hört sich teilweise bei Micha dann so an, wie wenn, keine Ahnung, Vincent Kompany die Taktik der Bayern auf der Fahrt im Bus zum Stadion machen würde. Das irritiert mich immer, ehrlich gesagt.
Aber das ist wirklich so, also da habe ich ja durch Wolli jetzt nochmal andere Insights, beim United Cup dabei, wo er einspringen musste, als Zverev ja nicht spielen konnte. Das hat er hier auch in dem Podcast on air ja gesagt, da kam Sascha 20 Minuten vor dem Match oder 10 Minuten vor dem Match, hat ihm sein Handy gegeben, hat gesagt, hier ist alles, was du wissen musst. Und dann war das ein Datenwust von wo spielt Shevchenko auf der Einstandsseite, wann welcher Return, die Topstars arbeiten ja mit gewissen Datenfirmen auch, teilweise auch mit individueller Kohle, kennen wir ja von Federer auch, der da ganz groß drin war, und das war für Wolli in dem Moment erstmal vielleicht sogar fast überfordernd und einfach auch zu viel. Mhm. Also die Insights hat er gegeben, ja.
Ist ja auch zu spät vom Zeitpunkt
her. Ja, natürlich, okay, gut.
Und da frage ich mich halt, muss so etwas nicht noch anders aussehen in der Matchvorbereitung vom Scouting her? Läuft das bei Jannik Sinner und bei Carlos Alcaraz auch so? Also gut, egal. Am Ende muss jeder
das. Nee, richtig. Das ist ja das Thema Kommunikation, wo das Team vielleicht nicht auf dem allerhöchsten Niveau ist. Da bin ich ja vielleicht auch ein Kritiker.
Ne? Das ist klar. Und wenn dann irgendjemand sagt, ich bin so lange nicht aufnahmefähig, dann ist es richtig, dann muss man sich aber auch daran messen lassen, dann am Ende. Und dann muss man dann auch Nachfragen aushalten, wenn es dann nicht so funktioniert. Und wenn über 3-4 Matches dann keine Strategie zu erkennen ist, dann ist sowas am Ende dann auch wieder ein Problem, indem man sich dann einfach auch nochmal vor Augen führt und sagt, Mensch, jetzt gucken wir uns nochmal an, so ist es gelaufen. Das waren die Abläufe, die geholfen haben. Vielleicht ist das jetzt maximal naiv und alle Tennisspieler lachen mich aus und so funktioniert es nicht. Aber so ein bisschen Grundlagentraining da auch im analytischen Bereich ist ja zwingend notwendig. Und jetzt bin ich noch gar nicht beim Gegner dann in dem Moment. Das sind dann die Geschichten, die du gerade noch on top gebracht hast, dass man einfach immer etwas hat, woran man sich dann auch taktisch festhalten kann. Und ich habe das Gefühl, dass das halt nicht immer da ist bei Alexander Zverev. Gründe kann es dafür, wie gesagt, sehr, sehr viele geben. Und wenn natürlich der Aufschlag, jetzt kommen wir wieder zurück dann zu den Eindrücken in Indian Wells, wenn der Aufschlag dann läuft, dann ist es natürlich auch so, dass sich gewisse Dinge dann automatisch ergeben und er dann natürlicherweise einfach in eine offensivere Position kommt. Aber das kann es ja nicht sein, immer nur hinzugehen.
Aber das ist das ja. Dieses mein Aufschlag ist jetzt stabil und deswegen schwinge ich die Vorhand einen halben Meter hinter der Grundlinie mehr durch. Du hast ja gesehen, jetzt die letzten Spiele, die Vorhand ist ja nur ein eingespielter Topspin mit nicht wirklich viel Länge, auf die alle Spieler jetzt draufgehen.
Ja.
Aber gut, bevor es zu ausufernd wird, ich glaube, wir haben viele viele Denkanstöße gegeben. Am Ende, wir wissen zwar einiges und wir haben die Aussagen gesehen, aber am Ende weiß das nur Alexander Zverev selbst. Und vielleicht straft er uns jetzt auch direkt Lügen und kommt in Miami ins Halbfinale, Finale und hat dann das Selbstvertrauen für die Sandplatzsaison. Wir werden das beobachten und natürlich wünschen wir uns aus deutscher Tennissportsicht Erfolge, die ihm gerecht werden. Das ist sowohl für eure Einschaltquoten gut, als auch für meine Textanfragen bei deutschen Profiturnieren oder Grand Slam Turnieren, auch wenn es darum nur sehr, sehr hinten dran natürlich geht. Wir kommen zum Thema Novak Djokovic, dem zweitwichtigsten Thema, das momentan auf der Straße liegt und vielleicht auch einem weiteren Mysterium. Oder auch nicht. Und ganz einfach gefragt, Marcel, du hast das Spiel kommentiert, ja, das Aus in Indian Wells. Lass uns doch mal an deiner Analyse teilhaben. Was hast du da gesehen und wie erschreckend war es?
Extrem erschreckend. Mhm. Also Kasi, Christopher Kaas, hat mich nach dem ersten Satz gefragt, ob ich schon mal einen schlechteren Novak Djokovic gesehen habe. Ich hatte keine Alternative parat in dem Moment. Das war komplett unterirdisch. Er hatte überhaupt gar keine Idee, wie mit dem Ball alleine auf diesem Court unter diesen Bedingungen umzugehen ist. Und zwar gar keine. Das wurde dann im Verlauf des Matches besser, aber nicht so, dass du in irgendeiner Phase den Eindruck hattest, er ist über jeden Zweifel erhaben. Unterm Strich war vom Djokovic-Niveau, das wir erwarten, eigentlich nichts konstant da. Er hat dann ein bisschen besser aufgeschlagen, aber es waren Dinge dabei in der Entscheidungsfindung. Er hat damit Stops hantiert, das war fast zum wahnsinnig werden. Dann waren da Überkopfbälle dabei, die extrem schwierig waren. Van de Sandschulp ist dann richtig gut zurückgekommen im dritten, hat dann sein bestes Tennis gespielt und das dann völlig zu Recht dann auch gewonnen gegen einen extrem indisponierten Novak Djokovic.
Ich wollte nämlich fragen, wie groß der Anteil des Niederländers war, weil der hat in den letzten 9 Monaten Siege gefeiert, jetzt gegen Djokovic, gegen Rafa Nadal und gegen Carlos Alcaraz. Gut, das ist so eine Journalistenstatistik. Wir wissen, dass Rafa Nadal, ich war im Stadion, nicht mehr auf seinem allergrößten Niveau war, aber Alcaraz kann auch ab und zu streuen. Aber Van der Zandschulp kann schon auch Tennis spielen an einem guten Tag. Aber das hört ich habe nämlich nicht so viel gesehen, das hört sich so an, als wäre schon Djokovic selbst schuld gewesen.
Also einen Anteil hatte Van der Zandschulp, definitiv. Aber schuld war am Ende Djokovic. Okay. Also den ersten Satz, den hat er komplett weggeschenkt. Im zweiten ist er gut gestartet mit einem schnellen Break und hat es dann irgendwie transportiert. Da war der Niederländer dann nicht auf der Höhe, kann man sagen. Mhm. Und im dritten war Djokovic 1-0 vorne. Und dann macht Van de Sandschulp 6 Spiele in Folge. Weil es dann auch wieder, dann war es wie abgeschnitten bei Djokovic. Wirklich, wirklich rätselhaft. Reicht mir auch nicht. Im Übrigen, da wurde ja dann im Nachhinein in der Pressekonferenz natürlich über die Bedingungen gesprochen. Ja, der Ball springt auf dem Center Court viel höher als auf den Trainingsplätzen und so weiter.
Aber das ist ja Quatsch. Also über Novak Djokovic muss man nicht über Bedingungen reden. Der hat das ja seit 20 Jahren im Griff, wenn er will.
So, also darüber jetzt zu kommen.
Hat er das? Die Aussage habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ah ja, okay.
Das war seine Aussage, ja, als sich gewundert hat und die zwischen Center Court und Trainingsplatz sehr groß. Ich sag, Junge, du spielst, das ist das 16. Mal oder was, keine Ahnung, dass er da spielt. Also wohnen übertrieben, aber also der kennt die Turniere ja alle aus dem FF.
Man muss dazu sagen, die Court-Beschaffenheit ist ja tatsächlich anders jetzt, ne? Die haben es ja ein bisschen verändert, das muss man zu seiner Verteidigung schon sagen, aber du hast völlig recht. Also das ist natürlich jetzt kein Grund. Ich finde die Aussage, die ich uns ja auch rausgeschrieben habe, interessant, wo er so ein bisschen übergreifend für sich so auch vor sich hergeredet hat nach der Niederlage in der Pressekonferenz und gesagt hat, things are different for me now the last couple of years. Also die letzten 1-2 Jahre läuft es ein bisschen anders. Er struggled mit seinem spielerischen Level, das er eigentlich anstrebt. Immer mal wieder habe ich ein paar gute Turniere, Hashtag Olympische Spiele. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich eine Herausforderung und ein Struggle für mich. Es ist, was es ist, also so ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig. Und das ist der interessanteste Satz. I guess nothing can prepare you for this and you need to deal with it. Was er meint, niemand kann einem darauf vorbereiten, als mutmaßlich bester Spieler aller Zeiten, wenn das Level Ende 30 dann vielleicht aufgrund ganz natürlicher Voraussetzungen dann doch ein bisschen runtergeht. Dagegen halten kann man, also zum Beispiel die lieben Kollegen des Tennis-Podcasts sind vor Ort, und die haben auch eine Folge gemacht und die haben ganz interessante Insights gegeben. Zum Beispiel hat David Law gesagt, dass er Trainingseinheiten von Novak Djokovic in Indian Wells gesehen hat, die aussahen, als wäre Djokovic in der Blüte seines Schaffens, körperlich und spielerisch. Und dass das in keinster Weise mit den Beobachtungen und den Schilderungen, die du ja jetzt auch über das Match gemacht hast, übereinstimmen. Und vielleicht ist es wirklich so, das hatte ich ja eingangs in unserem Intro auch gesagt, dass so drei Niederlagen in Folge selbst bei diesem Krösus zur Folge haben, dass das Selbstverständnis komplett flöten gegangen ist. Weil, also Andy Murray ist dabei, das heißt, du hast eine gewisse Ernsthaftigkeit, mit der dieses Masters angeht, sonst würde Andy Murray nicht nach Amerika einfliegen und sein komplettes Team. Weil er verlässt ja nicht seine Familie, fliegt von Belgrad einmal über den Teich und gibt nur 40%. Und das muss, und da sind ja auch die Aussagen, da liest man, glaube ich, viel rein, das muss ihm unglaublich wehtun. Unglaublich wehtun. Und das ist ja der letzte der drei im Bunde, der dieses Gefühl jetzt macht. Dass halt dann Ende 30 das halt dann doch nicht mehr so leicht von der Hand gibt. Aber ich weigere mich. Ihr werdet hier keine Aussage von mir hören, wo ich ihn irgendwie abschreibe. Mache ich nicht, werde ich nicht. Ich habe zu viel gesehen von Novak Djokovic in den letzten 20 Jahren.
Du kriegst eine von mir, wobei ich auch weiß, also grundsätzlich darf man einen Novak Djokovic niemals abschreiben.
Das ist, schreibst du ihn jetzt ab, öffentlich?
Nein, grundsätzlich, pass auf. Also,
grundsätzlich das klippen wir dann nämlich, Marcel.
Ja, mach ich gerne. Grundsätzlich tue ich das nicht. Das ist brandgefährlich und man darf ihn auch nicht an seinen Leistungen jetzt von Indian Wells messen. Das hat die letzten Jahre nämlich schon nicht funktioniert. Da hat er die letzten Jahre auch nicht gut gespielt. Letztes Jahr gegen Luca Nardi verloren.
Stimmt.
Und ist dann doch noch zumindest mit dem Olympiasieg ein richtig großer Titel bei rausgekommen. Ich habe allerdings schon seit längeren sehr, sehr große Zweifel, ob es tatsächlich nochmal für einen Grand-Slam-Titel reichen wird. Also das wird richtig, richtig tough. Sehe ich auf Sand gar nicht. Auf Rasen logisch ist es die einfachste, in Anführungszeichen, Option. Wenn denn Carlos Alcaraz nicht wieder zu so einer Finalform aufläuft wie im vergangenen Jahr. Aber das wird verdammt schwer. Und die Zweifel werden größer. Das hat man, glaube ich, in dieser Woche sehr, sehr gut gesehen. Er muss sich gerade bei seinem eigenen Niedergang zugucken. Und das tut weh.
Wow. Ja, du hast ja das Wimbledon-Finale angesprochen. Danach haben ja sämtliche internationalen Medien auch den Abgesang eigentlich eingeleitet. Und 4 Wochen später war er Olympiasieger. Oder ich weiß nicht, wie viele Wochen dazwischen lagen. Du weißt ja, dass ich ein sehr großer Kritiker bin, was das Thema Physis im Tennis angeht. Und ich immer ein bisschen misstrauisch bin, wenn Leute in ihren 30ern physisch noch stärker sind als die guten Mid-20er, was ja vor ein paar Jahren vielleicht mal im French Open-Finale auch der Fall war gegen Stefanos Tsitsipas, ich glaube 2021, wo er diesen Rückstand aufholt. Und bei Novak Djokovic bin ich halt einfach so ein bisschen vorsichtig, weil er trotz seines Alters, aufgrund seiner Lebensweise, wenn er es ernst angeht, ja so krass professionell ist, dass er halt noch nicht den Körper eines 38-Jährigen hat, weil er ja auch Pi mal Daumen von großen Verletzungen verschont geblieben ist. Natürlich, es gab 2018, 2019 diese Ellenbogenproblematik. Und das ist das, was mich noch so ein bisschen zurückhält, weil ich weiß und es auch gesehen habe bei Grand Slam Turnieren, wie er sich darauf einlassen kann, wie kein Zweiter, auf alles zu verzichten, um seinen Körper in die Position zu bringen, immer noch mit 38 bei Grand Slams in der zweiten Woche tiefe Läufe zu haben. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir haben es in Australien gesehen, trotz dieser Professionalität, die er vielleicht nicht mehr 365 Tage im Jahr anlegt, weil er halt einfach schon alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt, und jedes Masters-Turnier mindestens zweimal, völlig menschlich, zum Glück hat er da noch ein paar menschliche Züge, sonst müsste man ja sagen, komm, der Junge ist komplett von Sinn, im positiven Spitzensport-Sinne. Aber wenn er jetzt, sagen wir mal so, 2-3 Monate vor einem Grand Slam diese Intensität außerhalb der Plätze an den Tag legt, kommt es halt trotzdem zu so einer Muskelverletzung im Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz. Und davor ist er halt nicht mehr gefeit.
Genau. Und die Wahrscheinlichkeit wird einfach höher.
Erhöht.
Alter. Ja, das,
aber ich schreibe ihn nicht ab wegen Rasen. Und wenn Alcaraz ein bisschen streut und Djokovic 2-3 Monate vorher, vielleicht, wer weiß, vielleicht skippt er auch, nein, das macht er nicht. Aber, nee, das macht er nicht. Aber eigentlich eine gute Idee, vielleicht French Open zu skippen und komplett auf die Sandplatzsaison zu gehen, aber das wird er, dafür sind ihm diese Auftritte auch zu wichtig, ne?
Ich finde es gar nicht so komplett abwegig, ehrlich gesagt. Also, lass mal abwarten, was jetzt auf Sand passiert, wie er da tatsächlich dasteht. Wenn er da irgendwie ein Masters gewinnt oder so, dann brauchen wir nicht drüber reden, dann ist er im Topf für Paris. Also dann wird er da auf jeden Fall angreifen, zumindest. Ansonsten glaube ich, wird er, und das hat er ja auch schon mal angekündigt, das ist ja auch nur nachvollziehbar und völlig korrekt. Du musst ganz genau gucken, in diesem Alter, auf welche Felder du deine Chitons jetzt setzt. Und das ist ja nur clever, dann im Endeffekt. Und wenn sich das einer leisten kann, dann er. Und insofern würde ich, was diese Planspiele angeht, zumindest nichts im Vorfeld ausschließen. Übrigens, wenn ich mit diesen Thesen komplett daneben liegen sollte, bin ich einer der Ersten, der sich darüber freut. Denn diese Geschichte, die will natürlich dann auch jeder irgendwie nochmal erzählen. Stell dir vor, der gewinnt mit 40 irgendwie noch einen Grand Slam. Und baut sich noch ein Denkmal auf diesem Hain, auf dem eigentlich schon gar kein Platz mehr ist für noch eine weitere Statue, weil er schon so viel hingestellt hat. Also das ist schon phänomenal, überhaupt gar keine Frage. Und er kann ja sowieso nicht anders. Ja, also wir können ja erzählen, was wir wollen, der probiert es ja eh, bis es dann gar nicht mehr geht. Und
ja,
er dann,
das wollte ich gerade nochmal zur Debatte stellen, weil ich hab mit Sascha Osmo kurz Kontakt gehabt. Heute Mittag, ein serbischer Journalist, war auch hier schon im Podcast zu Gast, einer der engsten Djokovic-Beobachter, die wir haben, vielleicht sogar der engste, vielleicht auch ein bisschen zu eng dran, aber also die Serben haben ein bisschen andere Auffassung von journalistischer Distanz wie die westeuropäischen Medien, sage ich jetzt komplett neutral, einfach nur für euer Hinterkopf. Und er hat komplett das Gefühl verloren dafür, wie lange die Karriere noch geht. Also sowohl eine komplette Übertreibung von 2-3 Jahren bis in die 40er rein, weil er es nicht lassen kann und vielleicht da auch noch Rekorde jagt. Oder aber ein komplett abruptes Ende, auf die man vielleicht medial gar nicht, auf das man medial gar nicht vorbereitet ist. Also ich hoffe, die Agenturen haben schon die Abgesänge zum Karriereende vorbereitet, wie bei allen großen Sportlern und bei Leuten, die sterben.
Wollte ich sagen, so diesen Nachruf, die überall schon rumliegen, ich fürchte nicht.
Ja, weil ich wurde zum Beispiel komplett bei um Gottes Willen, es ist schon spät, bei der australischen Grand Slam Gewinnerin. Ja, genau, Ashleigh Barty, da wurde ich zum Beispiel komplett auf dem falschen Fuß erwischt und seitdem habe ich so Dokumente der absoluten Topspieler, wo ich schon mal alle Erfolge und so auf kurzem Dienstweg zusammengeschrieben habe, weil ich dann da, am Nebentag habe ich, glaube ich, Spiegel und Zeit Online machen dürfen, fast hätte ich gerade machen müssen, aber da ist man dann ja komplett auch unter Zeitdruck und man will halt das nicht so hinrotzen, sondern halt schon ja auch einen guten Ansatz haben. Und da, glaube ich, das müsste ich jetzt auch mal bei Novak Djokovic aktualisieren und mir vielleicht auch schon mal ein paar Gedanken machen, weil Sascha war, konnte mir da keine Garantien geben über dieses Jahr hinaus.
Ja, Garantien würde ich da auch nicht mehr ab. Also über dieses Jahr, gut, da ist er ja dann auch schon, da ist er ja schon weit, wenn er dann sagt, dieses Jahr spielt er dann noch zu Ende. Ich habe jegliches Gefühl verloren, auch wenn mich jemand fragen würde, wie sähe denn ein perfekter Abschied von Djokovic aus? Ich hätte gar keine Ahnung, auch wenn der jetzt nochmal Wimbledon gewinnt, dann steht er da und sagt, ja klar, ich komme nächstes Jahr nochmal wieder, schaffe ich auch nochmal. Also,
das. Aber nur für Wimbledon.
Ja, also da auf jeden Fall, bei den anderen nie. Aber ja. Also wirklich, wirklich schwierig zu sagen. Insofern lasst es uns genießen, so häufig wir ihn noch sehen.
Sehr gutes Schlusswort, ja.
Was wir da tatsächlich noch zu sehen bekommen.
Roger Federer hat auf einem Knie das Viertelfinale von Wimbledon erreicht. Also, ja, ist so. Also.
Definitiv.
Come on. Ja, ich habe es hier schon mal angedeutet. Ich war ja bei den Karriereenden von Federer und Nadal vor Ort. Ich muss dann sozusagen das Dritte dann auch komplett machen. Das werde ich auf jeden Fall durchziehen. Vielleicht wird es in Belgrad sein, irgendwie in seiner Tennisbase oder wer weiß, wie das ist. Aber mich hat letztens jemand gefragt, oder es gab ja auch diesen australischen Influencer, der sich dieses Jahr bei den Australian Open gestellt hat und die Leute am Eingang, also die wirklich Tickets hatten, gefragt haben, wer gewinnt denn dieses Jahr die Australian Open, und zumindest die geklippten Antworten, da waren immer noch 7, 8 Leute dabei, die gesagt haben, Rafael Nadal. So, also für viele sind die großen drei wohl noch am Start, und ich bin da noch nicht drauf vorbereitet, wenn die wirklich alle drei in Ruhestand sind. Also ich, ist immer, über ihn kann man ja streiten, aber ich will ihn noch gerne für das Bewusstsein des Profisports, des Profi-Tennissports gerne noch so lange wie möglich auch wettbewerbsfähig dabei haben.
Ja, was
darauf
der
können wir uns einigen, ne?
Für den Sport bedeutet, was für eine Bereicherung er auch jetzt noch ist, das spürt man erst oder wird man erst dann spüren und einschätzen können, wenn er dann nicht mehr da ist. Insofern alles mitnehmen, was irgendwie geht, gilt auch für die Turniere, für die Gegner, die gegen ihn noch spielen dürfen. Und dann wird das Ende früh genug kommen. Immer zu früh.
Marcel, wir haben schon relativ spät. Ich möchte noch ganz kurz auf die deutschen Damen eingehen. Ich überspringe jetzt ein Thema. Eigentlich wollten wir über den Japaner Watanuki noch sprechen, als so ein bisschen die Geschichte der ersten Woche in Indian Wells. Ich erwähne es jetzt einfach mal ganz kurz. Der wird mittlerweile von Wayne Ferrer trainiert. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, Marcel, den ich immer noch bei Tiafoe gesehen habe, der ja fantastische Arbeit gemacht hat mit Tiafoe im Verhältnis zu dem coolen Tiafoe, der er nun mal ist. Also der hat ihn dann trotzdem sehr fokussiert gemacht. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte, dass er Ferrer Tiafoe verboten hat, während der Massagenbehandlung aufs Handy zu schauen. Also die liegen ja alle so Kopf runter und haben ja dann das Loch links.
Der hat ihm das Ding mal weggenommen, auch vor den Trainingseinheiten.
Ja, genau. Also da ein Bewusstsein geschaffen, aber dann doch vielleicht an Grenzen gestoßen. Und er arbeitet jetzt mit Watanuki zusammen, der außerhalb der 300 steht, aber 2023 schon in den Top 80 war und ja auch dritte Runde Wimbledon gegen Zverev schon gespielt hat und in Shanghai auch beim Master schon mal aus der Quali relativ weit gekommen ist. Und ich habe den in Stuttgart 2023 gegen Hurkacz gesehen, wo er ganz knapp verloren hat. Ein super flattes Spiel und so weiter und dann in der Versenkung verschwunden und jetzt wieder da. Den wollte ich euch einfach nur mal erwähnen. Beobachte den mal. Er spielt jetzt, ich habe hier kurz das Draw auf. Nee, heute spielt er nicht. Er spielt morgen dann. Also, wenn der Podcast raus ist. Aber ja, wenn ihr die Chance habt, den zu schauen, tolles Spiel. Und wenn der verletzungsfrei bleibt, weil das ist das Thema, der war 7 Monate verletzt, absoluter Top-60-Potenzialspieler. Und die Geschichte der ersten Woche bisher.
Ja, hatte jetzt wenig mit ihm zu tun, aber das war ja gegen Francis Tiafoe, das war ja so lustig. Der hat ja vor seinem ersten Match die Schläger vergessen.
Ja, Serben.
Genau, richtig. Und da musste der Trainer noch nachlaufen und ihm die Schläger holen. Und dann jetzt gestern gegen Watanuki geht er auf den Platz und guckt ganz hektisch in seine Tasche. Und man denkt so, scheiße, da hat er die Schläger wieder vergessen. Er hat schon ein ganz, ganz aufgeregtes Gesicht gemacht. Und ich glaube, Lajani oder so war dann Stuhlschiedsrichter und kam hin, irgendwas und erzählt dann irgendwie die Schläger, guckt ganz, ganz, ganz erschrocken und sagt, nee, war nur ein Scherz. Hat ihn dann mal gefragt. Also die Dinger waren dann doch da. Das war ganz cool. Gibt's auch einen Clip, glaube ich, auch auf Tennis TV bei Instagram.
Also über Francis Tiafoe haben wir hier auch im Podcast schon viel diskutiert. Jetzt sage ich doch noch einen Takt dazu, weil ich habe ihn jetzt in die Kategorie abgestempelt im negativen Sinne, dass ich sage, wenn das Publikum ihn abfeiert und er on ist, zum Beispiel bei den US Open immer für einen tiefen Lauf gut, aber im Alltag der ATP-Tour einfach nicht fokussiert genug. Vielleicht tue ich ihm damit Unrecht, ich glaube nicht. Ich habe ihn schon oft genug gesehen in echt, auch fernab der Kameras, um das zumindest zu ein paar Prozentpunkten beurteilen zu können. Ich habe ihn interviewt bei den French Open letztes Jahr, wo er gegen Sascha verloren hat. Weiß nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war. Und er nach dieser Niederlage so komplett entspannt war. Ist auch eine Qualität, so entspannt zu sein. Formuliere ich es jetzt mal positiv. Dass da vielleicht, aber bei den US Open würde ich niemals gegen ihn setzen, wenn ich setzen würde. Wenn er von einem Publikum angestachelt wird und on ist und fokussiert ist für ein paar Wochen, zumindest ein tiefer Lauf drin. Aber ich glaube nicht, dass Francis Tiafoe jemals ein Grand Slam Turnier gewinnen wird.
Ja. Und da ist er morgens um 11, das ist dann auch nicht unbedingt.
Sag nochmal, ich habe es nicht verstanden.
Hamburg bei Regen morgens um 11, idealerweise noch, keine Ahnung, Court M2 hinten oder so.
Gab's das mal?
Nee, aber also jetzt nur so von der Konstellation
her. Ach so, ja, ich dachte zu der Zeit, wo du noch im Presseteam warst, gab's mal die Situation oder so.
Ich müsste überlegen, der war maximal einmal oder so, US-Amerikaner in Hamburg, das hat ja eh immer nie so wirklich
gepasst. Ja, auf Sand auch, macht ja keinen Sinn.
Aber auch in der Zeit, dann im Mai schon schwierig und auf Sand ohnehin immer, aber ja. Yes. Also halt keiner für die wirklich ungemütlichen Geschichten auf den kleineren Plätzen, wo du aber dann einfach doch durch musst. Er will genießen, er will Spaß haben, aber wenn es dann so sich an sich quälen geht, wird es schwierig. Ich finde, Ferreira hat da schon große Schritte gemacht, hat viel gemacht, was seine Disziplin betrifft, aber scheinbar dann die Zitrone auch ausgepresst.
Und vielleicht hat er jetzt eine andere Größenordnung von Zitrone mit dem Japaner Watanuki, die ja von Haus aus ein anderes Naturell haben. Und wenn er dort einen Sportler hat, der komplett mitzieht, wer weiß, in was für Sphären die beiden kommen, weil Wayne Ferreira ist wirklich ein guter Profi-Trainer, ehemaliger Top 20-Profi. Ich erinnere mich an ein geiles Spiel gegen Rainer Schüttler bei den French Open, als ich noch relativ jung war. Ja, also der weiß, von was er spricht. Marcel. Zum Abschluss, deutsches Damen-Tennis. Ja. Haben viele ja schon versucht, den Abgesang des deutschen Damen-Tennis herbeizuführen. Lucky Liz hat es dann ein bisschen rausgeholt. Die kann den Namen selbst, wie sie mir auch gesagt hat, nicht mehr wirklich hören. Würde das nach außen hin vielleicht gar nicht so sagen, aber sie macht es ja wirklich sehr, sehr gut. Und ist jetzt die deutsche Nummer 1. Es gab ein Quali-Match. Eva Lies gegen Jule Niemeyer, dass Jule Niemeyer gewonnen hat. Lies ist dann aber noch als Lucky Loser wieder reingerutscht und hat ein Freilos und ist erst in der Runde danach eingestiegen. Ja. Und Jule Niemeyer ist in der Runde zuvor, obwohl sie gegen Eva Lies gewonnen hat, ausgeschieden. Ja, aber beide haben ihr erstes Match verloren und Tatjana Maria auch gegen Bencic. Das kann aber passieren. Lies und Niemeyer dagegen hatten eigentlich Aufgaben, die man lösen kann, und Niemeyer hat auch sehr, sehr hoch geführt. Kann man als vertane Chance vielleicht abtun, aber generell halte ich diesen beiden Sportlerinnen gerne den Rücken frei, weil ich glaube, dass da langfristig die sich in den Top 60, Top 50 etablieren können und wollen auch. Also, das sind keine Sportlerinnen, die nicht wollen. Dafür kann ich meine starke Hand ins Feuer legen.
Ja, dann lege ich meine dazu. Also das definitiv. Ja, bei beiden. Und nun steht Eva Lys ja noch mehr als Jule Niemeyer komplett am Anfang. Bekommt jetzt durch den erstmaligen Sprung in die Top 100, durch den Erfolg bei den Australian Open, ja eigentlich zum ersten Mal überhaupt die Gelegenheit, diese ganzen Turniere kennenzulernen. Und dann jetzt auch die Sandplatzsaison in Europa auf richtig hohem Niveau bei den großen Events spielen zu können. Und dann muss sie eine Regelmäßigkeit reinbekommen, was dann natürlich auch die Erfolge angeht, um dann Schritt für Schritt zu machen, dabei immer auf ihren Körper achten. Das ist natürlich...
Genau, Autoimmunkrankheit, für die es nicht wissen, öffentlich gemacht letztes Jahr.
Ja, ich bin mal gespannt, wie weit es am Ende tatsächlich gehen kann, auch was das Thema Aufschlag angeht. Mhm. Das scheint mir eine ziemlich große Baustelle zu sein bei ihr. Aber du kannst jetzt nicht alles auf einmal machen. Sie ist jetzt erstmal, sie ist neu da, sie lernt das kennen. Sie hat eine herausragende Athletik, sie hat ein überragendes Mindset. Sie ist jemand, der perfekt verkaufen kann. Deshalb ist sie auch nicht zufällig irgendwie gleich bei einer der größten Agenturen gelandet. Da passt viel zusammen.
Agentur von Naomi Osaka. Ich wollte dich sowieso fragen, wenn ich nicht falsch liege, hast du sie doch auch in deiner Rolle in Linz beobachten können. Vielleicht das.
Genau, wir haben auch länger gesprochen in Linz.
Vielleicht kannst du da einfach noch mal ein paar Insights geben, so auch, weil das war ja schon nach Australien, wie dieser junge Mensch dieses Rampenlicht so verkraftet hat.
Ja, sehr, sehr beeindruckend. Also bei ihr muss man sich wirklich keine Sorgen machen, dass sie, das ist jetzt auch so ein Satz, den hört man immer wieder und bleibt bodenständig und wird schon nicht abheben und so weiter. Aber
das ist schwer.
Wenn du es dann selber siehst, sowohl in der Kommunikation, die dann einfach auch ganz selbstverständlich und gewohnt die gleiche ist, wie sie dann vorher auch war und sie auch auf, keine Ahnung, WhatsApp so zurückschreibt, wie sie vorher zurückgeschrieben hat, dann merkst du, hey, okay, die kann das alles richtig einschätzen, nimmt sich zu Recht ihre Freiräume, wo sie dann welche braucht, um sich zu fokussieren, während der Turniere, absolviert in der übrigen Zeit, aber hochprofessionell ihre Termine offen, ohne da gestresst zu wirken, hat ein wunderbares Zeitmanagement, die Zusammenarbeit in der Familie ist hervorragend.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Der Papa ist sehr angenehm.
Der Papa ist extrem angenehm, der aber auch gar nicht immer dabei sein kann, weil er dann selbst noch arbeitet. Das macht die Mutter dann alles. Die sind extrem eng in Kontakt, auch dann, was die Reisen angeht. Bella, die kleine Schwester, auch immer wieder dabei als Glücksbringer. Also das ist ein hervorragendes Team. Das ist ein Familienunternehmen, wo du sagst, das macht wirklich Sinn zu diesem Zeitpunkt, so wie sie jetzt stehen. Und ich glaube dann aber auch, dass sie bereit sind, zu den Zeitpunkten, die sich dann ergeben werden, die nächsten Schritte dann zu tun und dann zusammen mit wem auch immer, ob mit Torben Belz vom DTB oder sei es jemand anders, zu überlegen, wer kann irgendwann nochmal eine Ergänzung im Team sein. Alex Stober saß jetzt in der Box, hat als Physio in Australien unterstützt.
Der Papa ist schon abgereist wegen der verpassten Quali, ja? So,
genau, der musste dann schon weg, hatte dann die letzte Möglichkeit, den Flieger zu nehmen. Naja, die Geschichten sind alle
erzählt. Ja, auserzählt, genau. Ja.
Aber auch da haben sie ein Gespür für. Da sind sie verdammt weit dafür, dass Eva gerade diesen Sprung in die Top 100 geschafft hat. Nehmen das sehr, sehr gelassen hin. Jetzt könnte man auch dieses Video mit dem Preisgeld von Australien nochmal rausholen.
Gibt's auch auf der Instagram-Seite von Advantage-Podcast, wo sie erfahren hat, dass sie 240.000 australische Dollar gewonnen hat, brutto. Aber, also, ich würde es brutto trotzdem auch nehmen.
Genau. Aber auch das ist authentisch. Das kann man ja auch nicht spielen und das wird sie auch nie machen. Sie macht das, weil sie diesen Sport liebt. Und wenn dann natürlich daneben dann noch was abfällt, klar, dann machen sie ein Business draus, ist überhaupt gar keine Frage. Aber erstmal ist es die Liebe zum Spiel, die sie antreibt und das spürt man in jedem Interview, so wie sie dann auch speziell über das Frauentennis und die Entwicklung und die Vorbilder und alles, was damit zu tun und die Veränderungen und die Dinge, die nicht passen, die sie ja auch ganz, ganz deutlich anspricht, in einer Klarheit.
Das hat sie hier schon 2021 gemacht. Ja. Da war sie gerade 18, hat sie hier, ich erzähle es hier, glaube ich, zum dritten Mal, einziger Gast in der Geschichte des Advantage-Podcasts von Tennisprofis, die vorher mir nochmal geschrieben hat und gefragt hat, um was es genau geht, weil sie möchte sich gerne vorbereiten und sie hätte noch zwei, drei Themen, über die sie auch sprechen möchte. Ja. Und ich so, ja klasse, was denn? Ja, Thema Sexismus, Thema Gleichberechtigung, Instagram, dies, das. Und ich so, let's go! So, weil das sind ja auch meine Themen, weißt du so. Super. Und das ist jetzt vier Jahre her. Und ganz wichtig, was du gesagt hast, authentisch ist sie, hundertprozentig, aber auch sehr gut beraten. erst von der einen Agentur, jetzt die andere Agentur ist auf dem vielleicht noch nochmal internationaleren Niveau natürlich auch. Und die führen sie auch durch die schwierigen Felder des Profi-Tennis. Und da bin ich ja dann auch ein Kritiker bei dem einen oder anderen Sportler, bei dem es vielleicht dann mal Probleme gab, weil sie nicht so gut beraten sind oder sich nicht so gut haben beraten lassen. Und da ist sie in einem Umfeld, wo, sofern ich das beurteilen kann, sehr gut navigiert wird, aber auch selbst navigiert. Da muss man sich, glaube ich, relativ wenig Gedanken machen. Worüber ich mir vielleicht sportlich mehr Gedanken mache, ist, inwieweit das Spiel zu einer Weiterentwicklung taugt auf dem allerhöchsten Niveau. Wobei das auch sehr schön immer greifbar ist beim Damen-Tennis. Auch eine Angelique Kerber war ja jetzt spielerisch nicht da, wo man Grand-Slam-Titel sofort voraussetzen muss.
Schönes Beispiel. Jetzt eigentlich wäre jetzt noch die Zeit, meine Angie Carver-Story rauszuholen.
Bitte.
Ja, gut, okay, komm, dann gebe ich dir noch ganz
schnell. Vielleicht hast du sie auch schon mal erzählt, wer weiß.
Ich kenne Angie ja nun wirklich schon, seit sie knapp über den Tisch gucken konnte. Also
ich glaube, du hast sie schon mal erzählt, aber erzähl mal.
Ja, sie war damals mit 15, glaube ich, durfte sie das erste Mal in meiner schleswig-holsteinischen Heimat an einem Challenger teilnehmen und hat dann die Auslosung dann auch machen dürfen. Und stand da bereits rotzfrech und wurde vom Moderator gefragt, das ist mal dein Ziel, ich will die Nummer 1 der Welt werden und Wimbledon gewinnen. Und sie war damals schon eine sehr, wie man da sieht, also wirklich sehr ehrgeizig und ich schaffe das und auch auf dem Platz, ihr könnt mir alle gar nichts. Und auch das ein oder andere Mal dann wirklich mit dem Kopf durch die Wand. Und wir haben gesagt, ist nun wirklich das Gute ein bisschen zu viel. Da hat sie nun komplett übertrieben. Und weiß noch, wie ich mich dann sehr gerne vor ein paar Jahren, als ich sie in Halle mal länger ganz in Ruhe interviewen durfte und ihr in Ruhe die Geschichte nochmal erzählt und die Bilder von damals nochmal mitgebracht habe. Und sage, erinnerst du dich noch? Wir haben uns damals vor Lachen ein bisschen den Bauch gehalten. Ich entschuldige mich jetzt hiermit ganz offiziell, dass wir das damals gemacht haben. Oh, ich erinnere mich gar nicht mehr. Was war denn das damals? Ich sage, ja, hier und
so. Also sie wusste nicht mehr, okay.
War sehr lustig. Sie hat sich dann wieder erinnert, was das für ein Turnier war, weil das auch nur Finalturnier der Warsteiner Masters-Serie damals. Es gab es erst nur für die Herren und dann war es ein Combined-Event, Damen und Herren, so in Gruppenphase und sie hatte da halt eine Wildcard bekommen. Das war im Dezember, war immer ein großes Happening bei uns. Und genau, sie war dann damit dabei und hatte da einen ihrer allerersten Profi-Auftritte und konnte das dann auch wieder zuordnen. Das war sehr nett. So, und dieser Ehrgeiz, dieser bei ihr schon früh ausgeprägt, nie gedacht, dass daraus so etwas wird. Bei Eva Lüst, du hast Teil der Defizite angesprochen, Aufschlag habe ich erwähnt, kommt dazu, sie muss sicherlich auch vom Mentalen her an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr Ruhe entwickeln. Ich erinnere mich an Wimbledon letztes Jahr, als sie da zum ersten Mal in der ersten Runde stand. Ausnahmesituation, musst du alles mal erleben, dieses erste Mal, und gucken, was das mit dir macht. Die hatte da 3 Tage auf der Anlage, nachdem sie die Quali geschafft hat. Das war alles viel zu lang. Sie hatte so viel Zeit, sich das alles anzusehen.
Ja, jetzt in Australien hatte sie 5 Minuten Zeit.
Genau, deswegen war es in Australien dann viel, viel besser. Und deshalb hat es dann da so auch gut geklappt. So, und so entwickelt sich das Step für Step. Und dann gucken wir uns das sehr gerne an, was daraus wird. Und hoffen natürlich auch, um auf Jule Niemeyer zurückzukommen, die natürlich schon ein bisschen weiter ist, deren Potenzial wir kennen von Wimbledon. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Manko, wenn du das immer vor Augen hast, dieses Level, auf dem du schon mal gespielt hast, du damit viel, viel Arbeit natürlich wieder hin willst und dann doch immer wieder diese Rückschläge kassierst. Das ist hart. Sie ist mental so stark, dass sie das schaffen kann. Und ich drücke ihr alle Daumen, dass das dass es tatsächlich klappt. Dennoch kann natürlich mit dieser sagen wir mal, etwas prekären Situation, was die Weltrangliste angeht, aus deutscher Sicht bei den Damen niemand zufrieden sein im DTB, ist natürlich auch keiner, aber umso schöner, dass es dann zumindest den ein oder anderen Hoffnungsschimmer auch bei den jüngeren Spielerinnen.
Sehr gut. Schlusswort zu mir, zu Jule Niemeyer. Also Michael Geserer hat mir mehrmals versichert, off the record und on the record, dass die wirklich arbeiten, sehr, sehr gut arbeiten, aber es gibt halt keine es ist halt da nicht gesagt, dass es halt so klappt, wieder mal einfach mal so, ne? Und diese Rückschläge sind auch manchmal schwer zu verarbeiten. Und vielleicht wird sie auch eine Spielerin sein für die nächste Zeit, die halt jederzeit als Hardhitterin performen kann, der aber vielleicht diese Konstanz für tiefe Runs dann fehlt mit diesem A-Game. Aber da sind die halt auch hart am Arbeiten und Wally ist auch sehr gut mit ihr befreundet und hält große Stücke auf sie und ja, für das deutsche Tennis wäre es ja super wichtig. Wir haben der Vollständigkeit halber, Marcel, lass mich noch kurz erwähnen, natürlich Ella Seidel, natürlich Noah Akuque und natürlich Nastassja Schunk, drei Spielerinnen, die schon nah an den Top 100 dran waren, drei Spielerinnen, die aus unterschiedlichen Gründen Rückschläge erlitten haben, Schunk verletzt, eine schlimme Verletzung, spielt wieder. Noah, vielleicht die Spielerin, die diese größte Diskrepanz hat zwischen A-Game als Hardhitterin und was passiert, wenn diese Schläge nicht so kommen. Und Ella Seidel, die vielleicht noch in Anführungszeichen am unerfahrensten ist, was größere Erfolge angeht, aber die sehr, sehr professionell ist. Und da schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Und im Hintergrund sind dann ja noch die Jüngeren wie Eva Bennemann, Mariella Tamm oder Julia Stusek. Letztere beiden jetzt auch mal kennengelernt in Altenkirchen. Bei dem kleinen ITF 60 Turnier, vor allem Tam mal kennengelernt, die ist ja erst 15 und hat auch schon, also das war jetzt keine klassische 15-Jährige, die mir da begegnet ist vom Mindset, die will Tennisprofi werden, mit allem drum und dran und hat da ja auch schon Erfolge gefeiert, also mir ist da nicht bange, aber diese Transition ist halt jetzt seit Jahren schon ein schwieriges Feld und wir müssen uns halt dran gewöhnen, dass jetzt die Benchmark halt vielleicht nicht mehr die Top 20 und Top 10 sind für die besten deutschen weiblichen Spielerinnen, sondern die Top 50 erstmal. Und eine dritte Runde bei einem Slam als aufsteigende Tendenz bewertet werden muss.
Ja.
So, da müssen wir alle mit, also Fans, Beobachter, Journalisten, Verantwortliche. Ist so. Und Potenzial ist da und die Sponsoren sind ja auch da mit Porsche und weiß nicht, wann du das letzte Mal mit Torben Belz gesprochen hast, den habe ich ja auch gesprochen in Altenkirchen und der ist noch so ein bisschen in der Findungsphase, was aber auch völlig normal ist jetzt in der neuen Rolle. Da bin ich auch sehr gespannt, wie er das interpretieren wird, langfristig und welche Steps er da machen kann als Hilfestellung. Bin ich mir auch nicht so richtig sicher.
Ja, ist bei mir auch schon ein bisschen länger her. Ich glaube, Torben wird, was sein Know-how angeht, alles. Warte mal, was sehe ich hier gerade? Entschuldigung. Hubert Hurkacz, 13 Winner, 33 vermeidbare Fehler. Das ist nicht gut. Das hat er nicht hoch gewonnen gegen Alex de Minaur, um es vorsichtig zu sagen.
Nein. Jetzt sind wir doch nochmal aktuell geworden.
Entschuldigung, ist die Statistik.
4-6-0-6.
Oh, ja, das macht Sinn. Hat mich hier gerade etwas rausgerissen. Also bei Torben mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, dass er, was sein Know-how angeht, was sein Netzwerk angeht, da alles reinschmeißen wird, um das ganze Thema nach vorne zu bringen. Die Frage ist natürlich, was kann der DTB ansonsten noch machen? Strukturell, wirtschaftlich. Und da muss man einfach nochmal sagen, sind wir hinter anderen Verbänden meilenweit hinterher. Das ist einfach so. Das ist wahrscheinlich nicht eine Liga. Wahrscheinlich sind das zwei Spielklassen, die uns da fehlen. Und warum, wieso und weshalb das so ist, da könnte man, glaube ich, jetzt einen extra Podcast draus machen.
Ich wollte das sagen, abendfüllend. Marcel, ich habe ja eingangs erwähnt, die 98-2 Verhältnisse. Tennis, Fußball. Ja. Die 98% haben wir, glaube ich, auf sehr hohem Champions-League-Niveau erfüllt. Jetzt kommen wir zu den 2%, bevor ich dich entlasse, zu später Stunde. Also, steigt der FCK jetzt auf oder nicht? Weil ich bin komplett, deswegen mache ich ja wenig Fußball. Ich mache ein paar Schichten für Bundesliga.de, aber ich bin ja jetzt nicht der Journalist, der über Fußball redet, weil ich könnte die Distanz nicht wahren. Also, ich sag's jetzt mal aus Fernsicht. Ich war sehr stolz auf mich, weil ich habe mich sehr zurückgehalten die ganze Zeit und habe gesagt, es ist nicht so schlimm, wir spielen auch mit, ist doch schön. Aber seit diesem knappen Sieg gegen Münster zu Hause auf dem Betzenberg vor 4 Wochen in der Nachspielzeit bin ich komplett hyped und will jetzt nuff, mehr Steine auf. So.
Also, ich, Punkt 1, ich glaube, ich kann es dir nach dem nächsten Samstag etwas konkreter beantworten. Da kommentiere ich nämlich das Auswärtsspiel des FCK beim SC Paderborn.
Okay.
Das war das Erste. Das Zweite, ich fände es total cool, wenn das klappen würde. Denn das ist so immer dieser Klassiker, man schreibt sich die Bundesliga mit den 18 Traumvereinen auf.
Ja.
Und das ist doch bei jedem irgendwie dann aus
der HSV, Köln und FCK ist schon bei jedem dann dabei, ne?
Mit drin, welche Position die drei dann auf den ersten drei Plätzen haben, das kann man ja immer noch mal gucken. Aber das ist also natürlich auch mit einem Schuss Romantik dann dabei, wäre es schon ein sehr cooler Tipp. Ich weiß, das würdest du jetzt wahrscheinlich besser einschätzen können, was das dann wieder mit dem ganzen Verein macht, was so Stabilität, Nachhaltigkeit und so angeht. Ich weiß ja nicht, aber du musst das ja so einem Club einfach gönnen. Und wenn es irgendwie möglich wäre, dann rauf da, dann Vollgas und dann einfach gucken, was draus wird, wenn Teams mit einer Infrastruktur wie Holstein Kiel jetzt nach 25 Spieltagen da weiterhin in Schlagdistanz sind, dann kann ein erster FC Kaiserslautern das im nächsten Jahr genauso schaffen. Und wenn es dann nach einem Jahr wieder runtergeht, geht's halt wieder runter. So, das ist, dann kommen trotzdem 40.000 dann auch nach dem Abstieg wieder auf den Betze. Also das muss man stabil hinkriegen, ohne jetzt auf einmal wieder irgendwelche Gehälter vom Mars zu bezahlen. Das kann mir keiner erzählen, dass das nicht geht.
Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. An dieser Stelle muss ich erwähnen, dass ich gelernt habe aus dem letzten Podcast, dass ich hier nicht einfach leichtsinnig anfangen kann, über Fußball zu reden, weil ich dann sehr viele Nachrichten bekomme über Instagram, was ich für einen Stuss geredet habe. Ich habe nämlich vor 2,5 Wochen, ich möchte an dieser Stelle, ihr wisst, ich stehe auch zu Fehlern, sehr demütig behaupten, dass ich gesagt habe, Lautern und Bayern München seien vor 2,5 Wochen die einzigen beiden Vereine, das war kurz vor der HSV-Niederlage, die ungeschlagen sind im Kalenderjahr 2025. Das war komplett falsch. Ich habe unter anderem im deutschen Profifußball, ich habe unter anderem eine Einsendung bekommen von einem Fan des VfL Osnabrücks.
Ui.
Wie ich denn bitte den großen VfL von der Bremer Brücke oder Straße, Bremer Brücke vergessen könnte. Gerade ich als Lautern-Fan habe ich dann auch zurückgeschrieben mit Ante und Döppi, die da ja Trainer sind. Marco Antwerpen mit seinem Co-Trainer macht einen Riesenjob. Der ist ja auch, dass der da bei Lautern rausgeschmissen worden ist vor der Relegation, ist auch eine krasse Geschichte. Ja. Jetzt schlage ich die Brücke nämlich zu dem Thema, was passiert denn, wenn wir diesen großen Erfolg feiern? Ich bin zwar großer Fan, aber ich bin auch sehr kritisch dem Verein und bin da auch sehr nah dran und habe natürlich als Journalist auch Kontakte zu Kollegen, die über den Verein berichten, vom SWR unter anderem und vom Kicker, die sehr gute Arbeit machen auch. Gerade der Kicker-Kollege ist sehr, sehr, hat immer ein kritisches Auge drauf, hast du vielleicht auch schon mal den einen oder anderen Artikel gelesen als Vorbereitung vor Spielen. Thomas Heng macht das schon in Ordnung. Ich würde dem allumfassend mal eine 2- geben. Es gab auch schwierige Phasen und er macht auch nicht alles richtig, weil auch die Strukturen sehr, sehr hinterherhängen aufgrund der 4 Jahre dritte Liga und so weiter, ohne da jetzt so ins Detail zu gehen. Jetzt hat er ja auch noch einen Sportdirektor installiert. Er ist schon sehr ambitioniert und die Transfers und die Laien haben jetzt ja auch ausgesagt, wir wollen rauf, auch wenn die das nicht sagen. Die wollen einfach die Chance ergreifen und ich sag's dir ganz ehrlich, diese 30 Millionen, die du bekommst an TV-Geldern, wenn du in die erste Liga hochkommst, selbst wenn du wieder runtergehst, wenn du nicht All-In gehst, ist das ein gutes Geld, wo du dich langfristig gut positionieren kannst und die Plätze 13 bis 18 in der Bundesliga machen mir gar keine Angst. Also ich habe vorletzte Woche gesehen, Union gegen Kiel, die zweite Halbzeit, das kann Kaiserslautern auch, also ohne Neuverpflichtung. Du kannst von Platz 13 oder sagen wir von Platz 14 bis 18 kannst du dich daran kämpfen und das reicht ja schon und alles andere wäre ja auch ein vermessenes Ziel, den Klassenerhalt in der Bundesliga schaffen und dich langsam da reinkämpfen, wenn wir halt keine Moves machen à la Juri Djorkaeff und Taribo West, um nochmal tief in. So bin ich nämlich aufgewachsen. Ich bin Jahrgang 90, Marcel. Und ich dachte, dass ich Fan geworden bin von einem Verein, der jetzt jedes Jahr deutscher Meister wird und Champions League spielt und UEFA Cup Halbfinale. Mit acht deutscher Meister und mit 11 Halbfinale UEFA Cup mit Juri Djorkaeff. Erstes Trikot Pavel Kuka, zweites Trikot Juri Djorkaeff, drittes Trikot Miroslav Klose. So. Und dann ging's bergab. Ja. Nein, aber ich bin hyped und ich freue mich einfach. Wir haben schon auch eine andere Demut jetzt. Das erlebst du vielleicht auch als Journalist, als Kommentator. Es ist schon ein bisschen eine andere Demut auf dem Betzenberg. Als, ja, Also wir sind immer noch am Übertreiben, aber ein bisschen demütiger sind wir geworden.
Ja, finde ich.
Das ist, aber ich glaube nicht, dass es reichen wird. Ich glaube, jetzt in Paderborn zu Hause gegen Düsseldorf, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Der HSV wird es diesmal schaffen.
Dazu sage ich nichts, aber die letzten Leistungen waren wirklich sehr, sehr ansprechend, gerade gegen Düsseldorf. Ich habe allerdings, ich war in Regensburg im Stadion vor 3 Wochen, das war nicht mit anzugucken. Also das war.
Ja, auswärts haben die ein anderes Selbstverständnis als zu Hause. Also zu Hause haben die ein Selbstverständnis. Die haben jetzt ja Düsseldorf und den FCK zerruppt. Aber auswärts ist das eine andere Mannschaft, ne?
Auswärts hat es noch nicht Klick gemacht.
Gut! Gut die Brücke geschlagen, Marcel. Das kann man nicht lernen. Das kann man, das hat man oder hat man nicht. Jetzt kann ich natürlich den Podcast auch schließen. Nochmal die Brücke geschlagen zu dem wichtigsten Thema natürlich in diesem Tennis-Podcast, der wir noch natürlich auch weiterhin bleiben werden, Alexander Zverev. Bevor es 3% und mehr Fußball wird, schließen wir das Ganze jetzt hier. Marcel, sind manchmal so leere Worte, aber vielen, vielen Dank, und das meine ich auch so, für 1:25 deiner Zeit an einem späten Montagabend mit einer Familie, nicht selbstverständlich, und weiß ich sehr zu schätzen, und bedanke mich im Namen aller HörerInnen, die wir jetzt ja hier weiter am Steigen sind, recht herzlich.
Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal. Ich hoffe, ich habe es nicht zu sehr verhustet. Ansonsten schickt eine Packung Hustenbonbons vorbei. Nein, ich habe ja noch eine. Wir sehen und hören uns. Wally, komm bald wieder. Und
viel Ende Spaß. Der Woche machen wir vielleicht noch eine Folge. Mal gucken, je nachdem, wie es, das könnt ihr schon mal wissen. Also Ende dieser Woche oder Anfang nächster Woche, wenn Wally gut trainiert. Er war auch ein bisschen angeschlagen, wie so viele. Ja. Nicht nur wir beide. Es geht gerade rum. Werden wir uns wieder melden. Marcel, hast du noch Tenniseinsätze diese Woche, die du hinweisen kannst?
Das Finale in Indian Wells tatsächlich dann erst.
Das Finale machst du, das ist Sonntagabend?
22 Uhr zusammen mit Patrick Kühn.
Genau. Perfekt, dann seid ihr perfekt informiert. Euch eine gute Woche, seid lieb zueinander und bis bald beim Advantage Podcast.